Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Wenn das Flugzeug nicht fliegt, gehen wir zu Fuß. 5 Deutsche über ihren Silvesterurlaub in Moskau. Ein Bericht von Ulrich Heiden. Seit 2022 ist Russland von Deutschland so gut wie abgeschnitten. Päckchen kommen nur noch mit Verspätung oder gar nicht an. Züge fahren nicht mehr. Flugzeuge fliegen nur noch mit einem Umweg über die Türkei. Der Preis für die Flugtickets hat sich verdreifacht. Eine Hotelbuchung per Internet ist seit 2022 nicht mehr möglich. Durch das 19. Sanktionspaket der EU ist es Reiseagenturen in Deutschland verboten, Reisen nach Russland zu organisieren. Doch es gibt Menschen, die sich für Russland interessieren, das Land vielleicht sogar mögen und die sich in ihrer Reisefreiheit nicht einschränken lassen wollen. Von solchen Menschen handelt der folgende Bericht aus Moskau. Ende Dezember 2025 bekam ich aus Deutschland eine Nachricht über Telegram, ob ich nicht Lust hätte, mich mit einer Reisegruppe aus Bremen in Moskau zu treffen. Wir trafen uns am 28. Dezember in einem georgischen Restaurant im Zentrum von Moskau. Es war der erste Tag der Gruppe in Moskau. Die 5 Deutschen wollten von mir etwas über das Leben in Moskau und die politischen Verhältnisse erfahren. Es war ein mehrstündiges, freundliches Gespräch. Am 4. Januar, dem letzten Tag vor dem Abflug, interviewte ich die Gruppe dann über ihre Reiseeindrücke. Die 5 aus Bremen und Bremerhaven waren zwischen 60 und 70 Jahre alt. Es waren 2 gebürtige Westdeutsche, Wolfgang und Bernd, 2 gebürtige Ostdeutsche, Sophie und Frank, und Olga, eine gebürtige Russin, die seit 1998 in Deutschland lebt. Alle 5 gehören zu einer deutsch-russischen Friedensgruppe. Moskau im Schnee. Überwältigend. Und so gestaltete sich die Ankunft der Gruppe auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo. Das Flugzeug war in Istanbul mit 4 Stunden Verspätung gestartet, denn aus Moskau wurde Drohnenalarm gemeldet. 3-mal wurde der Start des Fliegers deshalb verschoben. Ob die Stimmung da nicht mies wurde, fragte ich. Wir wollten nach Moskau, antwortete Olga. Die Stimmung sei gewesen, wenn das Flugzeug nicht fliegt, gehen wir zu Fuß. Als die Reisenden dann um 4 Uhr nachts am Moskauer Flughafen ankamen, mussten sie sich erst einmal orientieren. Taxis kann man in Moskau nur über Handy bestellen. Die 2 Handys der Reisegruppe, die in Russland funktionierten, konnten nicht benutzt werden, weil Handys von Ausländern am ersten Tag in Russland aus Sicherheitsgründen nicht freigeschaltet werden. Damit will man verhindern, dass ukrainische Terroristen Drohnennavigation importieren. Als nach einiger Suche dann Taxifahrer umgerechnet 90 Euro für 2 Taxis in die Innenstadt forderten, schlug Lyudmila vor, für umgerechnet 70 Cent mit der Metro zu fahren. Bis die Metro fuhr, war noch eine halbe Stunde Zeit und so setzten sich die 5 zu einem Ankommenswodka in einen Imbiss. Als sie mit der Bahn im schneebedeckten Stadtzentrum ankamen und die Weihnachtsbeleuchtung sahen, war Bernd überwältigt von den Eindrücken. Verwundert war die Reisegruppe, als sie sonntagmorgens um 7 schon Kolonnen von Schneefegern im Einsatz sahen. Um 8 Uhr morgens waren dann endlich alle im Bett. Was Bernd verwunderte, war, dass in Russland Energieeffizienz offenbar noch keine wichtige Rolle spielt, denn die Heizungen seien immer volle Pulle an. In älteren Gebäuden wird die Zimmertemperatur zur kalten Jahreszeit immer noch mit der leichten Öffnung eines Fensters geregelt. Die Gruppe war von Anfang an darauf eingestellt, dass es kein völlig normaler Urlaub mit den üblichen Annehmlichkeiten werden würde. Mit den Sanktionen wolle die EU die Deutschen und die Russen ja ganz bewusst voneinander trennen, meinten die Reisenden. Mir schien, ihnen brachte es Spaß, dass sie das letzte Türchen, das es noch nach Russland gibt, aufgestoßen hatten. Schuld und Verantwortung. Die Reisegruppe hat in 8 Tagen ein großes, selbstorganisiertes Besichtigungsprogramm absolviert. Man war auf dem Roten Platz und im Kreml. Ein Spaziergang im Alexandergarten entlang der Kremlmauer brachte die Reisegruppe zum Ehrenmal des unbekannten Soldaten. Dort brennt eine ewige Flamme. An dem Ort herrsche eine sehr besondere Stimmung, meinten meine Gesprächspartner. Als zentrale nationale Gedenkstätte ehrt das Ehrenmal alle gefallenen Soldaten, die anonym in Massengräbern bestattet wurden oder deren Schicksal in Schlachten gegen die Nazi-Invasoren während des 2. Weltkrieges, des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges, ungeklärt blieb. Zu lesen ist eine Inschrift: Dein Name ist unbekannt, deine Tat ist unsterblich. Wolfgang sagte, an diesem Ort wurde uns unsere deutsche historische Schuld und gegenwärtige Verantwortung, insbesondere gegenüber Russland, ergreifend bewusst. Entlang der Kremlmauer befinden sich außerdem rechteckige Blöcke aus rotem Stein, in denen sich Urnen mit Erde von den 12 sowjetischen sogenannten Heldenstädten befinden. Geehrt werden die Städte St. Petersburg, ehemals Leningrad, Kiew, Odessa, Wolgograd, also ehemals Stalingrad, Minsk, Kertsch und andere. Ausgezeichnet wurden die Städte für den heldenhaften Widerstand der dort kämpfenden Soldaten. Die Urnen ehren aber auch das Leid der Zivilbevölkerung. Eindrücke von der Tretjakow-Galerie. Die Gruppe besuchte in Moskau noch zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten. Eindrucksvoll fanden die Reisenden auch den Besuch in der Tretjakow-Galerie. Dort sahen wir Russlands Seele, meinte Wolfgang. Wieso Seele, fragte ich. Naja, die alten Ikonen, Landschaftsbilder und Bilder vom einfachen Leben. So etwa denkt man sich doch die russische Seele. Manchmal spaltete sich die Gruppe auf. Einige besuchten das Museum des Schriftstellers Michail Bulgakow. Andere waren im Sarissino-Schloss im Süden der Stadt. Das Schloss wurde als Landsitz für die Zarin Katharina die Große gebaut. Man besuchte im Norden der Stadt die Pavillons des 1939 eröffneten WDNH-Ausstellungsgeländes, in dem die Leistungen der sowjetischen Volkswirtschaft gezeigt wurden. Heute haben auf dem Gelände auch die jetzt unabhängigen ehemaligen Sowjetrepubliken eigene Ausstellungspavillons. Dort ließ man sich landestypische Leckereien schmecken. In einem der WDNH-Pavillons gibt es auch eine Ausstellung des russischen Malers Nikolai Röhrich. Röhrich ist durch seine einzigartigen Gemälde aus dem Himalaya bekannt. Als Zeitzeuge des Ersten Weltkrieges initiierte der Künstler im Jahr 1935 einen internationalen Pakt zum Schutz von Kulturgütern, wissenschaftlichen Einrichtungen und Denkmälern. Auf dem WDNH-Gelände besichtigte man auch das für Russland außergewöhnliche Futurione-Kunstprojekt, das den physischen und digitalen Raum verbindet. Es gab auch eindrucksvolle Zufälle. Am dritten Reisetag bei einem Rundgang auf dem Friedhof der Neuen Jungfrauenkirche, auf dem viele berühmte russische und sowjetische Persönlichkeiten beerdigt wurden, wurde die Gruppe Zeugin der Beerdigung von Vera Alentova, einer berühmten russischen Schauspielerin. Sie spielte eine Hauptrolle in dem Film »Moskau glaubt den Tränen nicht«, der 1979 Premiere hatte. Hoteleinquartierung auf Vertrauensbasis. Mit den Dienstleistungen in Moskau waren die 5 Reisenden zufrieden. Das kleine Hotel in der Archangelski-Gasse im Stadtzentrum, in dem sie wohnten, war gemütlich. Das 4-Sterne-Hotel liegt direkt neben einer alten Kirche. Die Rezeption war sehr zuvorkommend. Da die Reisegruppe an einem Wochenende in Moskau ankam und die Banken, wo man Geld wechseln konnte, nicht aufhatten, durften sie 2 Tage ohne Bezahlung in dem Hotel wohnen. Die Moskauer Banken arbeiten während der Neujahrsfeiertage, die sich bis zum 11. Januar hinziehen, nur eingeschränkt. Der Aufenthalt der Reisegruppe in Moskau wäre noch angenehmer gewesen, wenn sie die neue Registrierungsprozedur für Touristen durchlaufen hätten. Denn dann kann man mit seinem Handy Konzertkarten kaufen, Restaurantbesuche bezahlen und die Handynavigation benutzen. Wenn ein Ausländer in Russland ein Handy benutzen will, muss er es zunächst registrieren. Das ist eine recht aufwendige Prozedur. Zunächst muss man sich beim Einwohnermeldeamt unter gosuslugit.ru online registrieren. Erst dann kann man eine SIM-Karte für sein Handy kaufen. Um aber mit dem Handy auch einkaufen zu können, muss man als 3. Schritt noch ein Bankkonto eröffnen. Olga hatte diese Prozedur schon bei einer früheren Reise nach Kaliningrad absolviert. Und nur weil Olga ein registriertes Handy hatte, konnte Sophie in der Nähe des Roten Platzes eine kostenpflichtige Toilette besuchen. Bernd war der 2. in der Gruppe, der ein einsatzfähiges Handy hatte. Das Handy von Bernd lief über einen US-amerikanischen Anbieter. Mit dem Handy konnte man zwar nicht bezahlen, aber immerhin die Navigation benutzen. Eine wichtige Rolle bei der Führung durch Moskau spielte Olga, die sich in der 13-Millionen-Stadt gut auskennt. Olga hatte schon in ihrer Zeit als Ökonomiestudentin Touristen aus Tschechien durch die Sowjetunion begleitet. Die Russin erinnerte sich, dass sie damals manchmal Touristengruppen in das damals hochmoderne Moskauer Hotel Kosmos schleuste. Die Touristen aus der sozialistischen Tschechoslowakei wollten damals in den 1980er Jahren mal ein richtiges kapitalistisches Hotel sehen, erzählte Olga. Das Hotel Kosmos war extra zur Olympiade 1980 gebaut worden. Heute hat Moskau hunderte moderner Hotels. Sicherheitsfragen. Während unserer Gespräche kamen auch Probleme zur Sprache. Ich erklärte der Reisegruppe, dass es in Moskau vor U-Bahn-Stationen und vor berühmten Gebäuden und Einkaufszentren wegen der Gefahr ukrainischer und islamistischer Terrorattacken Metalldetektoren und Wachleute gibt, die bei Nutzern dieser Einrichtungen stichprobenartig Taschen kontrollieren. Meine Erläuterungen schienen Sophie nicht zu überzeugen. Sie fragte, ob es denn schon Terrorakte in Moskau gab. Ich zählte ein paar Terroranschläge der letzten Zeit auf. Im März 2024 wurden von Terroristen aus Tadschikistan und Kirgisistan bei einem Anschlag auf den Konzertsaal Krokus City Hall 149 Menschen getötet und 609 verletzt. In den vergangenen 2 Jahren wurden in Moskau 2 russische Generäle durch Bombenattentate getötet. Die russischen Sicherheitsorgane erklärten, dass in allen genannten Fällen die ukrainischen Geheimdienste dahinter stecken. Keine Diebe, keine Graffitis. Sophie und auch Olga erzählten, dass sie sich in Moskau auf der Straße sicherer fühlen als in Bremen, wo beiden schon mehrere Male auf der Straße von Dieben Taschen geklaut wurden. Angenehm fand die Gruppe auch, dass es in Moskau keine Graffitis gibt. In Deutschland sei eigentlich nur der Berliner Hauptbahnhof frei von Graffitis. Den Reisenden fiel ferner auf, dass sie keine Betrunkenen und keine Obdachlosen trafen. Ich habe einen anderen Eindruck. Allerdings lebe ich in einem Außenbezirk. Ich sehe immer wieder Obdachlose und manchmal auch Betrunkene. Nicht in Massen, aber man trifft sie schon. Ich sehe sie manchmal, wenn sie nachts in Wohnhochhäusern auf den Feuertreppen schlafen. Auch Graffitis sehe ich gelegentlich in den Außenbezirken. Nach Angaben der Zeitung Kommersant gibt es in Russland 2 Millionen Obdachlose, davon 238.000 in Moskau. Zur Unterbringung von Obdachlosen gibt es in der russischen Hauptstadt mit ihren 13 Millionen Einwohnern allerdings nur 1.000 Plätze. Der Kontakt mit den Russen auf der Straße war durchweg freundlich, erzählten die Reisenden aus Deutschland. Im Kaufhaus Gum seien sie von 2 jungen Mädchen angesprochen worden. Sie sagten, ihr müsst Deutsche sein, die prüfen immer alles so genau. Die Mädchen, eine Moskauerin und eine junge Frau aus Chabarowsk im fernen Osten, erzählten, dass sie die Sanktionen nicht stören. Die Fünfergruppe hatte den Eindruck, dass Moskau voller Touristen auch aus dem Inland ist, denn alle Ausflüge und Führungen in der Stadt waren ausgebucht. Die Kommunikation in Geschäften lief problemlos. Wenn es nicht auf Englisch ging, war das Personal sofort zu einer Verständigung mittels eines elektronischen Übersetzers bereit. Silvester, kein großes Feuerwerk. Da wir uns gut verstanden und der Rote Platz für die Neujahresfeier vermutlich wegen Drohnengefahr geschlossen war, lud ich die Reisegruppe zu einer Silvesterfeier zu mir nach Hause ein. Meine Gäste wunderten sich, dass in Moskauer Wohngebieten um Mitternacht fast nicht geböllert wird. Ganz ohne Feuerwerk. Das kam unerwartet und fühlte sich irgendwie komisch an. Doch 10 Minuten nach Mitternacht ging es in den Moskauer Wohnbezirken dann doch noch los. Die Menschen machten selbst kleine Feuerwerke. Wir feierten nach russischer Sitte. In den Minuten vor dem Jahreswechsel hörten wir die traditionelle Neujahresansprache von Wladimir Putin. Als dann um 0 Uhr die Kremlglocken tönten, stießen wir auf das neue Jahr an. Die großen Feuerwerke, organisiert von der Stadt in verschiedenen Bezirken der Stadt, gab es zum Jahreswechsel 2025/26 nicht. Der Grund: Moskau wird regelmäßig von ukrainischen Drohnen angeflogen, die aber seit 2 Jahren alle beim Anflug im Umland von Moskau von der russischen Luftabwehr über Feldern und Wiesen abgeschossen werden, sodass sie in der Stadt keinen Schaden anrichten konnten. Wie war das Echo in der Heimat? Auf meine Frage, wie die Verwandten und Freunde auf die Reise der 5 reagierten, bekam ich gemischte Antworten. Eine Frau, die eigentlich auch nach Moskau wollte, habe im letzten Moment abgesagt, erzählte Sophie. Ihr Sohn hätte ihr die Reise wegen der Drohnengefahr verboten. Meine eigene Tochter wollte auch nicht mit, erzählte Sophie. Bernd sagte, er habe am Anfang der Reise von seiner Familie kein Echo bekommen. Das fand er traurig. Aber nach einigen Tagen hätten seine Verwandten ihm geschrieben, dass sie sich Sorgen machen. Seine Cousine schrieb ihm, was, du bist in Moskau? Ist da nicht Krieg? Wolfgang kam zum Schluss unserer Gesprächsrunde nochmal ins Schwärmen. Moskau habe ich als absolute Weltstadt wahrgenommen, die den Vergleich mit Paris oder London nicht scheuen muss. Sowohl was die alten Stadtteile anbetrifft, als auch die neue City. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.